Lass uns mal beten. Psalm 80, Vers 5. Ich lese den Vers und dann nehmen wir den mit ins Gebet. O Herr, Gott der Herrscharen, wie lange noch raucht dein Zorn beim Gebet deines Volkes? O Herr, Gott der Herrscharen, wie lange noch raucht dein Zorn beim Gebet deines Volkes? Elberfelder übersetzt, wie lange noch raucht dein Zorn trotz des Gebets deines Volkes? Jesus, wir kommen zu dir in diesem heiligen, wunderbaren Thema Gebet. Und Herr, wie das damals war, als Asaf diesen Psalm geschrieben hat, so ist es auch irgendwie heute. Ich spüre, wie der Rauch deines Zorns über unserem Gebet ist. Über dem Gebet des Leibes Christi. Weil wir nicht wissen, wie wir beten sollen. Weil wir nicht wissen, wie wir dich suchen sollen. Weil immer noch, ja, das eine Wahrheit ist, was in Jesaja 64 steht. Da war niemand, der nach deinem Angesicht gefragt hat. Niemand, der sich an dich drangehangen hat. Herr, so wenn wir uns heute damit beschäftigen, was bedeutet zu beten, was die Umstände sind, in denen wir, die wir uns zurecht machen können, um dich zu suchen, um dich zu beten, Vater, bitten wir dich, dass wir lernen, so zu beten, wie es dir gefällt. Dass über unserem Gebet nicht dein Zorn ist. Dass du nicht über unserem Gebet zürnst, sondern dass du dich über unser Gebet freust, dass unser Gebet eine Antwort auf deine Gnade ist. In Ehrfurcht und in Ehrerbietung, in Liebe und in einer Sehnsucht nach Heiligkeit, einer Sehnsucht, dass dein Sohn eine Braut bekommt, die seiner würdig ist, mit einer Sehnsucht, dass dein Sohn die Ehre bekommt, die nur ihm gebührt. Vater, wir wollen dieses Thema nicht leichtfertig anfassen, nicht nebenbei beschäftigen, uns darüber irgendwie Gedanken machen, sondern wir möchten wirklich unser Herz darauf richten, was du uns durch dein Wort sagst. In Jesu Namen. Amen. Letzte Woche habe ich angefangen. Wer hat die Predigt von letzter Woche nicht gehört? Entweder live hier oder über YouTube. Oder ich frage mal, Thomas hat sie nicht? Okay, es gibt noch ein paar, die es nicht gehört haben. Die neue Predigtreihe heißt Ringen mit Gott. Gebet, Ringen mit Gott. Und letzte Woche haben wir angefangen, meine 9 Punkte, die ich vorbereitet habe, abzuarbeiten. Und wir haben 2 Punkte mit Mühe und Not geschafft. Obwohl jeder Punkt eine einzelne Predigt wert wäre, denke ich, dass wir das kürzer machen sollten. Der erste Punkt, oder der Predigttext, den wir hatten, war, dass Jakob aus dem Dienst Laban gerufen wird, zurück in das Land seiner Verwandtschaft und zu seinem Bruder Esau. Und der erste Punkt, den wir hatten, war, der Ruf ist der Anfang der Begegnung mit Gott. Ohne einen Ruf von Gott können wir für Gott und für sein Reich und für seine Anliegen nichts bewirken. Wir können ihn noch nicht mal suchen, wir können ihn noch nicht mal erkennen, wir können uns noch nicht mal ihm nahen, wenn er nicht zuerst uns ruft. Alle Begegnungen mit Gott, die Menschen hatten in der Bibel, beginnen mit einem Ruf von ihm. Letzte Woche hatten wir in der Familienandacht bei uns die Geschichte von Samuel und Eli im Tempel. Und Samuel hört nachts die Stimme Gottes. Aber weder Samuel noch Eli waren imstande, auf diesen Ruf zu reagieren, sie ihr Herz zu öffnen für den Ruf. Und der Lernvers, den wir dann letzte Woche in der Familie alle auswendig gelernt haben, war, sprich Herr, denn dein Knecht hört. 1. Samuel 3, Vers 9. Und das drückt so wunderbar aus, wie wir unser Herz darauf vorbereiten können, den Ruf Gottes zu hören. Sprich Herr, denn dein Knecht hört. Und dann kam der Ruf Gottes und Gott hat zu Samuel Dinge gesprochen. Ja, und das war eine Zeit, wo das Wort des Herrn selten geworden ist, heißt es, im Land. Keine Prophetie, keine Erweckung, keine vollmächtigen Predigten, sondern alles plätscherte vor sich hin. Und gerade in so einer Zeit, wo auch wir uns befinden, wir haben Aktionen, wir haben Gottesdienst, wir haben Konferenzen, wir haben coole Evangelisationsmethoden, aber das Wort des Herrn in seiner durchschlagenden Kraft, in seiner durchbrechenden Kraft, durch Sünde, durch Trägheit, durch die Finsternis, die die Welt beherrscht, ist selten geworden im Land. Und wir leben in einer Zeit, wo es unabdinglich ist, dass wir unser Herz vorbereiten, den Ruf Gottes zu hören. Ich würde am liebsten weiterreden über den Ruf, weil der Ruf so wertvoll und so kostbar ist. Aber der zweite Punkt war Vorbereitung zum Ringkampf, allen Dingen entsagen. Jakob hat alles, was er hatte, über dem Jabbok gehen lassen, über diesen Fluss. Und Jabbok bedeutet ausschütten. Alles, was er hatte, hat er weggeschüttet. Und das, was weggeschüttet ist, kann man nicht mehr zurückholen. Und dann haben wir uns an den Ruf Jesu gewandt, ja, der uns ruft, allen Dingen zu entsagen, sonst können wir nicht sein Jünger sein. Und dieses Wort entsagen bedeutet wörtlich Adieu. Adieu sagen. Adieu. Ja, lebe wohl. Wir sehen uns nicht mehr wieder. Und so können wir Dinge besitzen, wir können Dinge haben, wir können einen Dienst haben, einen Job haben, eine Familie haben, ein Leben haben, ein Auto haben, alles Mögliche können wir haben. Aber wenn unser Herz dem nicht Adieu sagt, dann ist es ein Götze und ist an dem Punkt, wo eigentlich Jesus sein sollte. Und wenn diese Sache dann weggenommen wird, wenn deine Kinder, dein Partner, dein Auto, dein Job, dein Hobby, dein Beruf, dein Sport, was auch immer, wenn das weggenommen wird, ist es für dich nicht schlimm, weil du hast schon Adieu gesagt. Halleluja. So, wenn wir Gott begegnen möchten im Gebet, wenn wir mit Gott ringen möchten im Gebet, dann ist das Erste, dass wir den Ruf dahin überhaupt hören. Und zweitens, dass wir allen Dingen entsagen. Das ist das Erste, woran Gott arbeiten wird, wenn wir uns ihm nahen. Halleluja. Lasst uns mal die Begebenheit nochmal lesen im ersten Buch Mose. Ja, eine der seltsamsten Kapitel, die es überhaupt gibt, oder Geschichten, die es überhaupt gibt in der Bibel. Erste Buch Mose, Kapitel 32, ab Vers 25. Also ich lese mal ab Vers 23. Er stand aber noch in derselben Nacht auf und nahm seine beiden Frauen und seine beiden Mägde samt seinen 11 Kindern und überschritt mit ihnen die Furt Jabbok. 1. Mose 32 und ich bin jetzt im Vers 24. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und ließ alles, was er hatte, hinübergehen. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, sodass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte er ihn, was ist dein Name? Er beantwortete, Jakob. Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob aber bat und sprach, lass mich doch deinen Namen wissen. Er aber antwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob aber nannte den Ort Pniel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, Halleluja, als er an Pniel vorüberzog. Und er hinkte wegen seiner Hüfte. Darum essen die Kinder Israels bis zum heutigen Tag die Sehne nicht, die über das Hüftgelenk läuft, weil er, Jakobs Hüftgelenk, die Hüftsehne angerührt hat. Der dritte Punkt in dieser Predigtreihe ist der Ort des Ringkampfes, die Einsamkeit. Vers 25. Jakob aber blieb allein zurück. der Ort, wo uns Gott begegnen möchte. In so einer intimen, intensiven Art und Weise ist nicht die nächste Konferenz. Und ist auch nicht der nächste Gottesdienst. Und ist auch nicht das nächste Seminar. Und ist auch nicht die Bibelschule. Der Ort, an dem dir Gott begegnen möchte, ist die Einsamkeit. Da, wo du ganz allein bist. Jakob blieb allein zurück. Niemand war bei ihm. Alles, was er hatte, wo er hätte vertrauen können, war weg. Er hatte ja allen Dingen entsagt. Halleluja. Und er wusste, dieser Mann, der mit ihm ringt, er kommt nicht, als noch das ganze Lager um ihn war, sondern er lässt, ich weiß auch nicht, was Jakob dazu gebracht hat, nachts aufzustehen. Das ist dann der nächste Punkt. Und hat alles, was er hatte, weggehen lassen, sodass er allein übrig geblieben ist. Und als er allein war, hatte er eine Begegnung von Angesicht zu Angesicht mit Gott selber. Sodass er diesen Ort Peniel nennt, denn ich habe überlebt, obwohl ich Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen habe. Wenn du Gott intensiver kennenlernen möchtest, wenn du die Bibel verstehen möchtest, wenn du die Person hinter der Bibel kennenlernen möchtest, wenn du, selbst wenn du gerettet werden möchtest, überhaupt zum allerersten Mal, wenn du dich nach Segnungen sehnst, nach Verheißungen sehnst, dass sie in deinem Leben eintreffen, die in der Bibel geschrieben stehen, wenn du eine intensivere, intimere Beziehung mit Jesus haben möchtest, dann schau nicht nach Seminaren, schau auch nicht mal nach Predigten, schau nicht nach den neuesten Büchern, schau nicht nach Konferenzen. Geh dahin, wo dich niemand sieht, wo du ganz allein bist. Wenn du auf der Konferenz bist, ja, wir hatten ja Konferenzen organisiert, Felix mehr als ich, Halleluja. Ich habe eine Ansage da gemacht, aber ich gehörte zum Orga-Team. Die Gebetszeit war cool. Okay, wenn du auf einer Konferenz bist und du bekommst, da sind alle möglichen Eindrücke, alle möglichen Dinge laufen ab. Da ist ein Lobpreisteam, eine Band, da ist ein Prediger, der vollmächtig predigt, da ist die Dynamik der Massen, die meistens aus der Seele kommt. Da ist eine Bewegung drin, wo ich persönlich nicht immer sicher bin, ob das jetzt vom Heiligen Geist kommt. Enthusiasmus kommt nicht unbedingt vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist kommt eigentlich meistens dort, wo die Leute am wenigsten enthusiastisch sind. Und deswegen sagen sie, wenn du erwartest, wird Gott dir begegnen. Du musst nur erwarten. Ich möchte das mal in der Bibel sehen. Vor jeder großen Konferenz. Ja, warum bewegt sich denn Gott? Und weil du da erwartet hast, dass Gott zu dir spricht. Das ist eine Lüge. Erwartung ist keine Vorbereitung, dass Gott zu dir redet oder etwas in deinem Leben bewirkt. Das ist nirgendwo in der Bibel zu finden. Es geht da eher vielmehr um, hier ist das Event. Und bei dem Event, wenn alle da sind, wenn alle singen, wenn da die Lichter sind, der Rauch ist, bla bla bla, wenn da alles zusammenkommt und auf einmal fühle ich mich vom Herrn gesegnet. Ja, das ist deine Seele, aber nicht dein Geist. Es heißt, ich meine nicht, dass das nur deine Seele sein muss. Es kann auch sein, und Gott sei Dank, der Herr benutzt Konferenzen und da ist wirklich etwas Göttliches, was in dich reingelegt wird. Aber das meiste von dem, wo Leute sich dann gesegnet fühlen, ich wage zu bezweifeln, dass das der Heilige Geist ist. Und prüfen kannst du es an den Früchten. Lass die Person von der Konferenz wiederkommen und schau. Und dann sag zu der Person, pass auf, mach mal einen Wochenplan. Wie hast du jede einzelne Viertelstunde deiner letzten Woche verbracht? Und dann kannst du die Früchte erkennen von der Konferenz. Wir kennen immer noch diese Person, die war auf einer Konferenz mit einem Sprecher und dann war die Konferenz zu Ende und sie sagte, jetzt ist das leider schon wieder vorbei. Viele von uns würden das nicht sagen, weil sie wissen, dass es falsch ist, sowas zu sagen, aber viele von uns denken so, viele von uns leben so. das Event, da redet Gott, da spricht Gott. Europe will be saved, wegen einem Event. Wie gesagt, ich möchte es überhaupt nicht verteufeln, aber ich möchte sagen, das, worauf es ankommt, ist etwas ganz anderes. Und du weißt bei einer Konferenz nie, wenn da die Massen bewegt sind und alle Halleluja, wir sind so gesegnet, was das wirklich war, ob das wirklich der Heilige Geist war. Aber eins kann ich dir versichern, wenn du aus dem Gebetskämmerlein kommst und anderthalb Stunden gebetet hast und du kommst heraus mit der Herrlichkeit Gottes auf deinem Angesicht und du weißt, Gott ist mir begegnet, er hat zu mir gesprochen, das ist echt. In der Gebetskammer ist niemand, der dich beeinflusst, niemand, der deine Seele irgendwie kitzelt, niemand, der dich irgendwie pushen kann. Nicht mal du selbst pusht dich, ganz im Gegenteil, du sitzt da oder kniest da in der Einsamkeit vor Gott und du fühlst dich trocken und leer und verloren und der Einzige, der dich irgendwie jetzt segnen kann, ist der Herr selber. Das ist das, was die Einsamkeit macht. Wir fangen an, wirklich auf Gott zu schauen, wirklich sich an ihn festzuklammern, wirklich in sein Wort zu gehen, nicht abgelenkt zu sein von Dingen, von Musik und von diesem und jenem und von der neuesten Lehre, sondern sich an ihn zu hängen. Das ist die Lektion, die wir nur in der Gebetskammer oder im Gebetswäldchen oder sonst wo lernst, wenn du alleine bist. Und wenn Gott eine Erweckung sendet in unser Land, was er tun wird, dann aber nur, weil da Menschen sind, die diese Lektion gelernt haben. Gebet, das hauptsächliche Gebet, spielt sich nicht im Gebetsraum im International House of Prayer oder in unserem Gebetstreffen ab, auch nicht beim Erweckungsgebet. Das sind Dinge, die wir kultivieren, damit wir lernen zu beten, damit wir gemeinsam, weil das biblisch ist, zusammen vor Gott kommen und zu ihm rufen. Aber das hauptsächliche Gebet, die meiste Zeit, wo du betest, sollte allein sein. Nicht mit deinem Ehepartner, nicht mit deinem besten Freund, nicht mit deinem Gebetspartner, sondern allein vor Gott. Heute Morgen habe ich gelesen, Markus Kapitel 8, Vers 4. Lass uns das mal aufschlagen. Markus Kapitel 8, Vers 4 spiegelt so wunderbar diesen Weltsinn und das menschliche Denken der Jünger wider. Und seine Jünger antworteten ihm, woher könnte jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen? Wir sind in der Einöde, in der Einsamkeit. Woher willst du Brot nehmen, um diese zu sättigen? Und viele Christen denken genau so. Die Welt hat Bedürfnisse, die Welt hat Nöte. Was ja stimmt. Und du gehst in die Einöde, du gehst in die Einsamkeit und betest da anderthalb, zwei Stunden nur für die, oder halbe Stunde, wenn wir es mal gering ansetzen wollen, betest eine halbe Stunde für dich allein. Was hat denn da die Welt davon? Woher willst du Brot nehmen in dieser Einöde? Wenn du die Einsamkeit scheust, wirst du für die Welt kein Segen sein. In dem Maße, wie Gott dich dazu berufen hat, ein Segen zu sein. Gott möchte dir in der Einsamkeit, im Gebetskämmerlein, da wo du alleine bist, begegnen. Und da möchte er dir die größten Verheißungen über dein Leben mitteilen. Nicht durch den Propheten, der von vorne vollmächtig da mit seinen breiten Hosenträgern da steh mal auf und der Herr spricht über dein Leben. Das ist auch gut und das ist auch in Ordnung. Das haben wir hier auch. Es ist überhaupt keine Frage, dass Gott diese Gaben nicht gibt. Aber wenn du dann nicht ins Gebetskämmerlein gehst, wenn du dann nicht alleine bist mit dem Allmächtigen und diese Worte tief in dein Herz aufnimmst und das zu einer Realität in deinem Herzen werden lässt, dann nützt dir die Prophetie nichts. Wozu sind Prophetien da? 1. oder 2. Timotheus, weiß ich nicht genau. Paulus spricht zu seinem geistlichen Sohn Timotheus und sagt, denke doch bitte mal an die Prophetien, die vorher über dich ausgesprochen wurden. Nicht, dass du ein nettes Büchlein dir angelegt hast und dann immer mal wieder drin blätterst, was für tolle Berufungen du doch hast. Nein, denke an die Prophetien, die du hast, damit du durch sie kämpfst. Und damit hat er nicht gemeint, dass er sich vor der Gemeinde hingestellt hat, vor den rebellischen Gruppen da, die ihn anzweifeln, sagen, na guck mal, aber hier, ich habe die Prophetie gehabt. Dieser Kampf mit den Prophetien Gottes, die über dein Leben ausgesprochen wurden, findet im Gebetskämmerlein statt. Da, wo du die Worte vor dem Herrn bewegst, wo du ihn erinnerst, wo du dich selbst erinnerst und wo du tief gehen lässt, was er in dich reingesprochen hat. Und Prophetie sollte dafür nur einen kleinen Teil einnehmen. Viel wichtiger ist dieses Buch im Einsamen. Aber dazu später mehr. Wie stehst du? Ich lese einfach mal hier vor. Der Ort, an dem Gott uns auf einem neuen intensiven Level begegnet und wo er auch von uns gefunden werden möchte, ist nicht die nächste große Konferenz, nicht das nächste Seminar, nicht die nächste Gebetsnacht und auch nicht der Gottesdienst, sondern die Einsamkeit. Da, wo wir alleine sind, sind wir echt. Da sind wir, wie wir wirklich sind. In der Einsamkeit vor Gott zählt all unser Getue nichts, sondern wir sind allein mit dem, der das Herz erforscht. Aber wer will mit so jemandem allein sein? Christen fürchten sich vor Gott auf eine falsche Art und Weise, weil sie Dreck am Stecken haben, weil sie scheuen, das Feuer Gottes könnte Dinge in ihrem Leben hervorrufen, die sie so lieb haben. Ihre Lieblingssünde, ihr Lieblingsgötze, ihre Lieblingsfernsehsendung. Und sie scheuen die Begegnung mit Gott. Weil sie nicht wollen, dass Gott das und das nimmt. Und dann gibt es eine oberflächliche Frömmigkeit. Und ich war da auch drin. Ich will mich da gar nicht ausnehmen und sagen, ich habe das alles mit Löffeln gefressen. Wie gesagt, diese Botschaft verstehe ich nicht als einen Erfahrungsbericht und was ich lebe, das predige ich, sondern als eine prophetische Schau auf das, was Gott in unseren Herzen wirken möchte. So, wenn wir die Gegenwart des Höchsten scheuen, weil wir seine Heiligkeit scheuen, weil wir Angst haben davor, dass von unserem Leben etwas genommen werden wird, dann, ja, was soll Gott dann machen? Dann kannst du in Gottesdienste rennen, dann kannst du Bibelverse auswendig lernen, aber du wirst dich nicht verändern und wirst vor allen Dingen nicht in den Plan und in die Berufung Gottes hineinkommen, die Gott für dich hat. Ich mache dir Mut. Mut zum Alleinsein. Wie stehst du zur Einsamkeit? Bist du gern allein? Oder hast du eine Sucht nach Entertainment, Aktion und Gesprächen mit Menschen? Der natürliche Mensch ist nicht gerne allein. Der natürliche Mensch ist auch nicht gerne still. Es gibt Leute, die halten Stille nicht aus. Die anderen sind da mehr gesegnet als andere, die halten das schon mal ein bisschen länger aus. Aber es ist wie eine Sucht in unserem Fleisch, die Unterhaltung, die Konversation, die Aktion, dass sich Dinge bewegen, das beizubehalten. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach vom Geist der Welt inspiriert ist. Weil der Teufel nicht möchte, dass du anhältst. Der Teufel will nicht, dass du aufhörst, die Medien, Facebook, was auch immer zu konsumieren. Der Teufel möchte, dass du beschäftigt bleibst. Aber wenn du beschäftigt bist, bist du abgelenkt mit allen möglichen Dingen und du kannst die einzige Stimme, die wirklich in deinem Leben zählt, nicht hören. Die Einsamkeit, von der ich spreche, ist auch eine Abwesenheit von Medien, eine Abwesenheit von Informationen, die von der Welt kommen. Der Teufel überflutet uns mit einer gigantischen Flut von unnützem Wissen. Ich bin erst gestern wieder voll in die Falle reingetappt. voll in die Falle reingetappt. Habe ich eine Doku angeguckt auf YouTube und danach wusste ich, was habe ich jetzt eigentlich, also es war eine spezielle Doku, ja, mit so Hypothesen über das alte Ägypten und so weiter, und das ist, finde ich, spannend, aber dann dachte ich, war das aus, und ich dachte, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Ich habe meinen Kopf gefüllt mit völlig unnützen Informationen, die weder mir was nützen, noch meinen Mitmenschen was nützen, die nicht helfen, in meine Berufung reinzukommen, die nicht helfen, nicht mal meinen Körper gut tun und die mich einfach eigentlich mehr verwirren, als dass sie mich hinführen zu Gott. Der Feind möchte nicht, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir dahin gehen, wo wir allein sind. Und Jesus hat die Pharisäer zurechtgewiesen in Matthäus Kapitel 6, hat gesagt, ihr betet da an den Straßenecken. Ja, ich stelle sie mir vor mit ihren langen Gebetsdingsbums und dem Ding da auf den Kopf, und dann rufen sie den Namen des Herrn an, und alle frommen Leute gehen vorbei und denken, wow, was für ein frommer Mann, der betet hier. So ein Gebetsleben möchte ich auch haben. Jesus hat gesagt, das machen die nur. Der einzige Grund, weshalb sie das machen, ist, weil sie von den Menschen gesehen werden wollen. Du kannst ein Judas Iskariot sein und hier im Lobpreis stehen und die Hände heben. Du kannst ein Judas Iskariot sein und dein Geld in den Opferkassen legen. Du kannst ein Judas, ein Verräter Christi sein und auf Konferenzen rennen. Aber eins kann ich dir versprechen, du bist kein Judas, wenn du in deiner Kammer alleine bist und 1-2 Stunden betest. Weil das ist etwas, das fälscht man nicht. Das fälscht man nicht. Und wie ich es letzte Woche gesagt habe, ein Christ, der diese Art von Gebet nicht kennt, ist wie ein Mensch, der nicht atmet. Stell dir mal vor, du wirst es einmal die Woche 2 Stunden atmen und das muss dann für die ganze Woche reichen. Es ist, glaube ich, nicht möglich, dass wir dich nächste Woche wiedersehen. Aber viele Christen denken so, ich komme in den Gottesdienst, tanke auf und da beschäftige ich mich ein bisschen mit Gott und bete auch und lese ein bisschen Bibel und das reicht dann wieder für die Woche, bin ich wieder aufgepumpt. Es ist nicht das Leben, zu dem uns Gott berufen hat. Es ist sogar ein Gräuel vor Gott. Ein Gräuel vor Gott. Wenn du nicht die ganze Woche 24/7 für ihn da bist, dann lass es ganz sein. Lass es ganz sein. Entscheide dich ganz oder gar nicht. Es gibt nichts dazwischen bei Jesus. Wunderbar schwarz-weiß. Früher hat man immer gesagt, du bist so schwarz-weiß. Aber das ist eine Sache, und in vielen Dingen war das fleischlich, das stimmt. Aber das ist eine Sache, das ist schwarz oder weiß. Für wen willst du leben? Mose lebte, Hebräer 11, Vers 27, Mose lebte vor dem Unsichtbaren, als ob er ihn sehen könnte. Hebräer 11, Vers 27. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten. Denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sehe er ihn. Andere Übersetzungen, ich glaube auch die King James sagt, er hat sich an den Unsichtbaren gehalten, ihn sehend. Er hat ihn wie vor Augen gehabt, er hat ihn gesehen. Was für ein... Wenn du vor Gott lebst und den Unsichtbaren, den man nicht sehen kann, siehst, dann hast du kein Problem damit, alleine zu sein und zu ihm zu beten. Dann musst du auch keinen Facebook-Post machen, was du Tolles im Gebet empfangen hast, damit die ganze Welt weiß, dass du betest. Gott ist unsichtbar. Amen. Ich glaube, da können alle Ja und Amen sagen, Gott ist unsichtbar, man kann ihn nicht sehen. Aber der Herr möchte uns die Augen öffnen für seine Gegenwart, für seine Herrlichkeit, für alles, was ihn ausmacht, sodass wir ihn wie sehen, wie als ob er wirklich vor uns wäre. Denn Gott ist realer als das, was du siehst und fühlst. Warum? Alles, was du siehst, fühlst, hörst, schmeckst, riechst, wird vergehen. Aber Gott ist der Ewige. Mose hatte kein Problem damit, alleine in der Stiftshütte zu sein. Wenn du dich nach Gott sehnst, ihn zu kennen und zu erleben, wenn du Veränderung für dein Leben möchtest und Durchbrüche in der Gemeinde und der Welt, dann suche das Verborgene, Einsame, da, wo du alleine bist mit ihm. Die Einsamkeit ist der Schmelzofen der Vorbereitung Gottes für die Erfüllung unserer Berufung. Als die Sabine hier das allererste Mal war, hat sie mich in meiner Predigt unterbrochen und gefragt, sind Sie ein ordinierter Pfarrer? Und ich habe gesagt, nein, ich bin kein ordinierter Pfarrer. Das sind fleischlich, also ich kann das ja nachvollziehen und die meisten Menschen da draußen würden genau dieselbe Frage stellen. Das sind unsere menschlichen Maßstäbe. Hast du etwas gelernt? Bist du zu einer Schule gegangen? Hast du einen Abschluss? Aber die Maßstäbe Gottes sind ganz andere. Und wenn wir vorbereitet werden wollen für unsere Berufung, ich sage nicht, dass Bibelschulen und theologische Institute grundsätzlich falsch sein müssen, aber wenn das ist, worauf wir vertrauen, unsere Hauptenergie ist, damit wir für unsere Predigtberufung vorbereitet werden, dann gehen wir völlig an der Vorbereitung Gottes vorbei. Gott ist nicht wichtig, deinen Kopf zu füllen, ihm ist wichtig, dein Herz zu füllen. Und eine Vorbereitung ist auch oft eine Vorbereitung auf eine Predigt ist vielmehr, dass der Prediger vorbereitet wird, als dass die Predigt vorbereitet wird. Denn der Mann an sich, der Prediger selbst, ist die Botschaft. Und für mich gilt das noch mehr als, oder ist es noch viel deutlicher, diese Warnung von Gott zu hören, aber ihr alle seid Verkündiger da draußen in der Welt. Und wenn ihr eine Botschaft habt, dann ist es nicht, ihr hast die vier geistlichen Gesetze auf einem kleinen Traktat stehen und gibst die dem, sondern dann bedeutet es, du selber bist eine Botschaft. Du bist vorbereitet worden von Gott. Und diese Vorbereitung ist im Verborgenen. 1. Könige 17, Vers 1. Ein Mann kommt aus dem Nichts. Niemand kennt ihn, niemand weiß, wer das ist. Er kommt aus dem Nichts und geht in das Nichts. Elia. An einer Zeit, wo Finsternis in Israel herrschte. Riesengroße Finsternis. Und auf einmal heißt es, Elia, der Tischbieter, kam. Und du denkst, Moment, okay, wer ist das jetzt? Hat er irgendwie einen Stammbaum? Hat er irgendwie Vorkenntnisse? War das vielleicht ein Priester oder was? Aber das wird uns nicht erzählt. Er kommt aus dem Nichts und er sagt etwas ganz Interessantes. Er sagt, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe. Was für ein Statement. So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe. Hier ist jemand, der ist vorbereitet worden im Verborgenen. Ein Mann, der weiß, worauf es beim Herrn ankommt. Und er scheut die Konfrontation mit dem König, der ihn sofort in Stücke hauen könnte. Er scheut diese Konfrontation nicht. Und er scheut nicht den Ratschluss Gottes, über das Land auszusprechen. Und das war nichts Schönes, das war nicht gut, gut, gut. Sondern es soll 3,5 Jahre, es soll kein Regen fallen, es sei denn auf mein Wort. Wenn wir ein halbes Jahr keinen Regen haben, hier in Deutschland, haben wir riesige Probleme. Stellt euch mal 3,5 Jahre keinen Regen vor. Aber dieser Mann konnte das aushalten, er war vorbereitet von Gott. Und dasselbe gilt auch für Johannes den Täufer. Aber wegen Zeitgründen gehen wir da jetzt auf ihn nicht ein. Das steht in Lukas 1, Vers 80. Gott möchte uns eine Erweckung im Verborgenen schenken. Die Gebetskammer muss wieder besucht werden. Amen. Ist das eine gute Botschaft? Für das Fleisch eine schlechte, für den Geist, der sagt, Halleluja, endlich, bitte hör zu, lieber Mensch, in dem ich drinstecke. Der Heilige Geist in dir, gefangen in dir, er kann nicht weg. Vielleicht würde er sich manchmal anders überlegen, aber er ist in dir, er wohnt in dir und er denkt sich, ah ja, Halleluja, hör doch bitte, liebe Seele, hör doch Verstand auf das, was der sagt und tu es. Das war Punkt 3. Punkt 4. Wenn du denkst, das war herausfordernd,
kommt jetzt Punkt 4.
Vers 23 und Vers 25. Er stand noch in derselben Nacht auf, bis die Morgenröte anbrach. Punkt 4. Die Zeit des Ringens. Die Nacht und der frühe Morgen. Die Nacht und der frühe Morgen. Was vor 50, 60, 70 Jahren noch selbstverständlich war, ist heute Gesetzlichkeit. Dass es eine Morgenwache gibt, die jeder Christ erfüllen sollte. Das sind Babygrundlagen des Christentums, Gott zu suchen in den ersten Stunden des Tages. Und sofort,
ja, aber.
Geh mal in deine Bibelserver oder Konkordanz und such mal nach Morgen oder Sonnenaufgang. Such mal diese Worte raus. Du wirst erstaunt sein. Und wir sehen, dass so gut wie jeder, es gibt ein paar Ausnahmen, aber so gut wie jeder der Bibel, natürlich, du suchst dir die Ausnahmen raus, ist klar. Aber dass so gut wie jeder Heilige bis hin zu Jesus die Morgenstunden genutzt hat, um das Angesicht des Vaters zu suchen, um zu beten, um Gott zu begegnen. Ja, muss das sein? Das ist so ein Opfer. Genau, das ist der Punkt. Es ist ein Opfer. Du kannst dich Gott nicht ohne Opfer nähern. Das, was im Alten Testament schon selbstverständlich war, ist heute auch. Du kannst dich Gott nicht ohne Opfer nähern. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Das ist nicht das Tal des Herrn, wo man so ganz gemütlich da nach unten spazieren kann, vielleicht noch sich auf dem Fahrrad setzt und dann blub runterrollt, sondern es ist der Berg des Herrn. Es ist ein Aufsteigen, es ist ein nach oben gehen. Es kostet Kraft, es kostet Zeit, es kostet Energie. Gott zu begegnen. Und da fängt schon an dann der Kampf in uns, die Seele wieder den Geist. In der Fleisch, das Fleisch sagt der Seele, oh, ich bin so müde. Und der Geist sagt, egal, steh auf. Amen, danke. Gott möchte uns in der Nacht und am Morgen begegnen. Der Tag beinhaltet so viele Reize, Ablenkungen und Störungen. So viele Pflichten warten auf uns. Die Nacht und die frühen Morgenstunden sind der Ruhe und dem Schlaf vorbehalten. Ja, hör ich da auch ein Amen? Die Zeit, diese Zeit, opfern wir dem Herrn. Ja, aber dann habe ich ja nur 5 Stunden Schlaf, wenn ich um 6 aufstehen soll. Und dann frage ich mich, was machst du zwischen 22 und 1 Uhr? Der Herr möchte, dass du 8 Stunden Schlaf hast. Das ist gesund. Ist das gesund, Christian? 8 Stunden Schlaf ist gesund, ne? Manchmal auch ein bisschen länger. Wenn du, nehmen wir mal an, du stehst normalerweise um 7 auf, um 8 auf Arbeit zu sein. Und dann sagst du, okay, 1 Stunde, Jesus sagt, 1 Stunde, nicht mal 1 Stunde könnt ihr mit dir wachen, das ist also ein gutes Maß, 1 Stunde mit dem Herrn, also stehe ich ab jetzt um 6 auf. Wenn ich 8 Stunden Schlaf haben möchte, dann kommt der Mathematiker, müssen wir dann Dirk fragen, ja, was ist das dann, um wie viel Uhr? 8 Stunden zurück ist 10 Uhr. Ja, aber da geht meine Lieblingsserie los. Da geht der Kriegsfilm los, den ich unbedingt sehen will.
Opfer. Opfer.
Wenn ich 5.30 Uhr aufstehen will, weiß ich, ich muss spätestens 9:30 in die Spur kommen, ins Bett zu kommen. Ja, aber mein Roman, das ist so spannend gerade, den will ich unbedingt weiterlesen. Ja, danke. Das, möge der Herr bewahren, dass ich jemals in diese Falle renne. Gott möchte, dass du genug schläfst. Das bedeutet, dass du frühzeitig ins Bett gehst. Das ist entgegen dem Trend der Welt, in der Primetime dich bettfertig zu machen. Ja, gestern kam Christian zu uns und er sagte, das ist schon komisch, ich komme hier im Dunkeln komme ich zu euch gefahren und früher, vor 15 Jahren, da ging es jetzt eigentlich erst los, da habe ich mich gerade frisch gemacht, da ging es dann auf die Piste. Die Jugend geht dann, wenn wir ins Bett gehen, geht die Welt in die Kneipe. Oder in die Disco oder ins Kino oder was auch immer. David, das ist gesetzlich. Nein, es ist nicht gesetzlich. Du entscheidest, wie nah du Gott sein willst. Das ist jetzt ein Satz jetzt zum Mitschreiben. Du entscheidest, wie geistlich du sein möchtest. Das entscheidet nicht Gott, auch nicht der Teufel, auch nicht der Pastor. Du entscheidest, wie geistlich du sein möchtest. Du kannst 10 Minuten beten und deine Losung lesen und dann schnell bababam, die Schnitte in den Mund und zum Zug rennen. Die Geistlichkeit wird sich in Grenzen halten. Oder du kannst eine halbe Stunde eher aufstehen, ein Kapitel Bibel aufschlagen, anfangen zu lesen, das mit ins Gespräch mit Gott zu nehmen und du wirst merken, Gott begegnet dir. Der Tag mit seinen Pflichten, mit seinen Ablenkungen, mit seinem Licht, ja, mit der Aktivität, die uns dann gefangen nimmt, in die wir ja auch reingehören, wir alle haben Jobs und so weiter. Dieser Tag verdirbt uns das Manna. Erinnert euch noch an das Manna? Ja, das Brot kam vom Himmel und sie haben gefragt, was ist das? Was ist das? Das allererste Mal, müsst ihr mal lesen. Wisst ihr, wie sie das Brot genannt haben? Was ist das? Und auch heute, der weltliche Sinn, wenn es um Morgenwache geht, wenn es darum geht, das Wort in der Frühe zu lesen, wenn es darum geht, Schlaf zu opfern, was ist das? Was ist das? Wenn die Sonne aufgegangen ist, ist das Manna verdorben und zu nichts mehr zu gebrauchen, von Maden zerfressen. Guck da, steht in der Bibel. Markus Kapitel 14, Vers 34. Ich lasse mir Zeit für diese Dinge. Lasst es wirklich in euren Geist reinsinken und findet jetzt schon, bewegt das jetzt schon mit dem Heiligen Geist. Gott, willst du mir was sagen? Ist irgendetwas, wo ich mein Leben ändern muss? Dann hör genau hin, ich denke, er spricht zu dir. Markus Kapitel 14, Vers 34. Und er sprach zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht. Dieses selbe Wort wachen finden wir auch in Epheser 6, Vers 18. Das schlagen wir jetzt nicht auf. Bleibt hier und wacht. Dieses Wort wachen im Griechischen bedeutet wortwörtlich sich selber wach halten, wach machen. Das heißt, du verzichtest bewusst auf Schlafenszeit. Und Jesus sagt das hier zu seinen Jüngern in seiner dunkelsten Stunde. Und ein bisschen später sagt er noch, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wach sein? Ich denke, das fragt Jesus heute auch uns. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wach sein? Ich verstehe die Probleme, die Familie, der Job, und so weiter, die Termine. Aber könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wach sein? Watchman Nee hat gesagt, jetzt haltet euch fest, ob du den Herrn Jesus wirklich liebst, merkt man zuerst daran, ob du ihn mehr liebst als dein eigenes Bett. Und da habe ich einen praktischen Hinweis mal vor Jahren von Smith Wigglesworth gehört, der gesagt hat, wenn der Wecker klingelt, denk nicht nach. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du nachdenkst. Steh sofort auf und dann wirst du merken, es ist gar kein Problem. Das Problem ist erst, der Wecker klingelt und dann, ich bin noch so müde. Dann fangen die Probleme an und es wird dann von da an, ja, die Schlummertaste kommt vom Feind. Ja. Wir binden die Schlummertaste im Namen Jesu. So, wenn der Wecker klingelt, steh auf. Probier's mal morgen früh. Stell mal den Wecker halbe Stunde vorher und sobald der klingelt, und dann nimmst du dir vor, wenn du ins Bett gehst, wenn der klingelt, ich stehe sofort auf. Und auf einmal wirst du merken, ohne dass du, gerade lag ich noch hier drin, jetzt stehe ich hier, Halleluja. Es ist wirklich so einfach. Du entscheidest, ob du schläfst oder nicht. Und dann kommen die Lügen des Feindes. Ja, diese, kennst du diese zerknirschten Morgenmenschen? Ich bin ein Morgenmuffel. Eine Lüge des Feindes. Es gibt keine Morgenmuffel im Reich Gottes. Darf ich die Geschichte mit dem Duschen erzählen, Felix? Felix hatte früher eine Lebenslüge, die er geglaubt hat. Das heißt, wenn Felix mal woanders geschlafen hat, war er so. Und der Grund war, weil er nicht geduscht hatte. Und das, was er geglaubt hatte, war, jeden Morgen brauche ich erstmal eine Dusche, eine lange Dusche bei Felix, ja. Eine lange Dusche, damit ich klarkomme, damit ich empfangsbereit werde. Und vorher geht gar nichts. Und ich erinnere mich noch eines glorreichen, herrlichen Tages, wo Jesus sich verherrlicht hat, kam Felix zu mir und hat gesagt, es ist eine Lüge. Das stimmt überhaupt nicht, dass ich eine Dusche brauche. Das ist eine Lüge. Halleluja. So, wenn du denkst, ich bin kein Morgenmensch oder meine wachen Stunden sind eher am Abend. Das sind Lügen. Das Wort Gottes. Jesus möchte, dass du ihn suchst, ihm begegnest am frühen Morgen. Halleluja. Ja, ich habe gesagt, es wird herausfordernd. Jesus betete in der Nacht und in den frühen Morgenstunden. Lukas Kapitel 6, Vers 12. Ja, da hat er eine ganze Nacht durchgebetet. Und in Markus Kapitel 1, Vers 35. Ist auch eine ganz interessante Stelle. In Vers 33 und 34 bricht die Erweckung aus. Ja? Hunderte, Tausende werden geheilt. Sie schmeißen sich wie die Verrückten auf Jesus, um ihn noch mit dem kleinen Finger zu berühren, weil sie wussten, sie werden geheilt, wenn sie ihn berühren. Und sie haben sich auf ihn gestürzt und sein Ministry war scheinbar auf dem erfolgreichsten Punkt, den man sich vorstellen könnte. Ja, heute würde keiner sagen, ja, würde jeder sagen, das ist, wow, so erfolgreich warst du noch nie. Und was macht Jesus? Er steht ganz früh auf, als es noch sehr dunkel war, heißt es da. Markus 1, 35. Als es noch sehr dunkel war. Und er ging an einen einsamen Ort. Und viel später wachen die Jünger auf, ja, in ihrem fleischlich gesinnten Zustand. Die haben sich wahrscheinlich nochmal umgedreht und die Schlummertaste gedrückt. Jesus hat das nicht gemacht, Halleluja. Und sie sagen, wo ist der Meister? Und dann fangen sie an, ihn zu suchen. Und irgendwann finden sie ihn da an einem ganz einsamen Ort und sie sagen zu ihm, alle suchen dich. Was machst du hier an diesem einsamen Ort? Was machst du hier ganz allein? Warum bist du hier? Alle Welt sucht dich. Das klingt so fromm. Das klingt so nett. Es klingt so lieb. Ja? Wir sind ja für die Welt da. Dann hörst du solche fanatisch unausgewogenen Aussagen wie die Gemeinde ist nur noch hier, um den Menschen da draußen zu dienen. Das ist Fanatismus, das stimmt nämlich überhaupt nicht. Wir sind zuallererst hier für Gott. Und aus dieser Beziehung zu ihm dienen wir den Verlorenen. So, und Jesus sagt, er empfängt quasi vom Vater den Plan und sagt, ich soll hier gar nicht mehr predigen. Das, was ihr mir auftischen wollt, dass ich jetzt wieder zu diesen Leuten gehe, das ist überhaupt nicht der Wille Gottes. Und er geht woanders hin. Wie spät haben wir es denn? Ach, du liebe Zeit. Wem gehören diese deine besten Stunden deines Tages? Deinem Bett? Deiner Familie? Dem Frühstücksfernsehen oder der Zeitung? Weihe sie dem Herrn als ein Opfer. Ich wollte eigentlich 3 Punkte schaffen. Weihe sie dem Herrn als ein Opfer. Die Hauptart und Weise, wie sich Liebe ausdrückt, ist durch Zeit. Das allererste Mal, als das Wort Liebe überhaupt in der Bibel vorkommt, ist auch bei Jakob. Was heißt er? Jakob aber liebte Rahel. Und diese 7 Jahre erschienen ihm wie wenige Tage. Wow. So, Liebe hat etwas mit Zeit zu tun. Liebe hat etwas damit zu tun, dass du Zeit gibst und Zeit investierst. Und das kannst du nur tun, wenn du Zeit bei anderen Aktivitäten wegnimmst. Und du kannst dein Leben mal unter die Lupe nehmen. Wie wichtig ist dir Jesus wirklich? Es geht dir nicht darum, ein Gebot oder ein Gesetz zu erfüllen. Oder ich meine, es gibt Tage, wenn uns der Herr etwas aufs Herz legt, dann ist uns diese Zeit wie ein Gebot und wie ein Gesetz, weil er es zu uns gesagt hat. Aber das Hauptsächliche ist, worum es geht, ist Liebe. Und du kannst nicht erwarten, dass du eine Begegnung mit Gott im Gebet hast, mit ihm ringst, ja? Dieses Ringen, da werden wir in 2 Wochen dann wahrscheinlich drüber sprechen. Dieses Ringen ist etwas ganz Enges, etwas ganz Nahes, wo man sich ganz nah kommt. So eine Begegnung mit Gott kannst du nicht erleben, wenn du nicht bereit bist, Zeit zu opfern und zu investieren. Und ich weiß, wir haben Beruf, wir haben Familie, all das hat seinen Platz. All das hat seinen Platz. Aber da sind garantiert, also in meinem Leben waren viele Dinge. Ich bin so dankbar, dass der Herr als ich angefangen habe, mich mit dem Gleichnis von dem Ackerboden, vom Sämann zu beschäftigen, hat der Herr mich auf so eine vielfältige Weise berührt und hat mir gezeigt, wie viel Zeit ich eigentlich für Sachen aufwende, die Verschwendung sind. Und durchsuch doch einfach mal dein Leben. Welche Dinge sind in deinem Leben nützlich? Was ist wirklich das, was du brauchst? Es ist sehr hilfreich, sich zum Beispiel, jetzt kommen praktische Tipps, Achtung, bitte zuhören. Es ist sehr hilfreich, sich eine Lebensvision anzufertigen. Wir haben darüber gepredigt und gelehrt und wir haben, es gibt eine Lehre von Mike Bickle, die kann man sich kostenlos mit Arbeitsblättern und allem im Internet runterladen. Wie erstelle ich eine Lebensvision? Und dann kannst du gucken, was dient dieser Lebensvision? Und was dieser Lebensvision nicht dient, kannst du in die Tonne schmeißen. Es kann sein, dass die Welt dich als verrückt, als komplett blemblem, dass Christen dich abstempeln, als du bist gesetzlich. Aber wenn du es aus Liebe zum Herrn tust, er sieht dieses Opfer an und es ist ihm wohlgefällig. Liebe habe ich das Lächeln Gottes auf meinem Leben und den Hass und die üble Nachrede von allen Menschen, als dass ich das Lächeln Gottes von allen Menschen habe und das Lächeln von allen Menschen habe und Gott ist unzufrieden mit mir und Gott ist enttäuscht. Tina, kannst du nach vorne kommen ans Klavier? Nur so ein bisschen. Ich bin mir bewusst, wie herausfordernd das für den einen oder anderen ist. Für manche ist es vielleicht das allererste Mal, dass ihr so eine Botschaft gehört habt. Für den anderen ist das schon gewohnter. Das ist der Weg zum Leben. Die Einsamkeit und die frühen Morgenstunden ist die Zeit, die wir dem Herrn zuallererst opfern sollen. Und vielleicht, ich weiß jetzt, du selbst weißt, wie deine frühen Morgenstunden aussehen. Du selbst weißt, wie du aus dem Bett aufstehst, was dich antreibt, in den Tag zu starten. Du selbst weißt, wie viel Zeit du mit Gott im Gebet verbringst, wie eng du ihn kennst. Du und Gott, ihr wisst das. Und vielleicht denkst du, das ist mir völlig fremd. Nichts davon habe ich auf die Reihe bekommen. Dann will ich dir Mut machen. Fang mit kleinen Schritten an. Stell dir den Wecker 20 Minuten oder Viertelstunde vor deiner normalen Zeit, wenn du aufstehst. Steh sofort auf, ohne nachzudenken. Nimm deine Bibel und sag, ich bin hier für dich, Gott. Ich bin hier für dich, Gott. Für den anderen ist es vielleicht schon gewohnt und du hast deine Gebetszeit, du hast deine Bibellese und du hast das schon eintrainiert als eine Disziplin. Dann möchte der Herr vielleicht von dir, dass du noch mehr opferst, dass du noch mehr ihm Raum gibst, dass du noch intensiver ihn suchst, dass du noch eher aufstehst, vielleicht von den Abendaktivitäten noch etwas wegnimmst. Jesus, wir kommen zu dir in deine Gegenwart. Okay, ich glaube, dass Jesus möchte, dass wir... Du das weiter. lasst uns, ich versuche das schnell zu machen, lasst uns in zwei Gruppen zusammengehen. Sucht euch mal bitte einen Partner. Bitte jetzt gleich, nicht so lange warten. Okay, zwei. Susanna, kannst du vielleicht mit Christine zusammengehen? Susanna ist super sympathisch. Okay. Und jetzt erzähl doch mal deinem Nachbarn, ja, seelsorgerliche Schweigepflicht, erzähl doch nur mal ganz kurz deinem Nachbarn, wie deine morgendliche stille Zeit aussieht und was du dir wünschst. Wenn du keinen hast, sag, ich hab gar keine. Wir sind völlig frei, es gibt keinen Druck, wenn wir nicht denken, oh, was bist du für ein fleischlicher Christ? Nein, ich möchte, dass ihr dann sagt, was ihr euch wünscht, was für Ziele ihr euch steckt, was ihr angehen wollt, welche Herausforderungen ihr angehen wollt. Ja, also ob ihr sagt, ich habe eine halbe Stunde gebetet und ich möchte jetzt eine Dreiviertelstunde beten. Ich möchte, dass ihr das ganz kurz in kurzen Abrissen mit eurem Partner besprecht und dass ihr ganz offen und ehrlich seid. Niemand wird euch richten und dass ihr dann füreinander betet. Kriegen wir das hin? Amen. Ihr könnt gerne noch weiter beten, weiter reden. Ich schließe den Gottesdienst kurz im Gebet ab. Und die fertig sind, können rausgehen. Ihr anderen könnt gerne noch sitzen bleiben und beten. Eure Unterhaltungen könnt ihr dann bitte draußen führen und Gemeinschaft können wir draußen pflegen oder im Keller. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns rufst, in den frühen Morgenstunden in die Einsamkeit zu gehen. Vater, ich danke dir, dass du uns da begegnen willst, wo niemand anders ist. Und Herr, wir wollen diesen Ort nicht scheuen, sondern wir wollen das Lernen, dich zu suchen und zu finden, diese Begegnung mit dir, uns danach auszustrecken und ja auch die Zeit zu opfern, die du als Opfer haben möchtest. Danke, Herr, dass du Wohlgefallen daran hast, wenn wir solche Entscheidungen treffen, dass du uns gerne begegnen willst. Du bist das viel mehr, als wir das wollen. Halleluja. Ich danke dir für diesen Sonntag und ich segne euch in dem Namen von Jesus. Amen.